Ja, vielen Dank fürs Reinhören zur nächsten DBLDW. Ja, man kann es fast Bonusrunde nennen. Wir haben uns auf Clubhouse gewagt. Die DBLDW Nachspielzeit ist somit geboren. Wir werden dort immer wieder regelmäßig über die beste Liga der Welt, nämlich über die österreichische Bundesliga, diskutieren. Mit der Besonderheit, dass ihr auf die Bühne kommen könnt und mit uns mitdiskutieren könnt und eure Meinungen sagen könnt und Dinge hinterfragen. Es ist eine super Plattform, um zu kommunizieren. Für uns Podcaster, nachdem es ein reines Audioportal ist, natürlich perfekt. Und wir haben uns gewagt. Wir haben die erste DBLDW-Nachspielzeit am vergangenen Donnerstag gemacht. Und wir haben über die englische Runde gesprochen, über zahlreiche Partien. Und Jakob Jantscher war plötzlich im Raum und den haben wir dazugeholt auf die Bühne und der hat uns auch Fragen beantwortet. Das war nicht geplant im Vorhinein, umso schöner, dass es passiert ist. Und es war eine großartige Folge. Wir haben da jetzt diese Episode auch mit aufgenommen. Entschuldigt gewisse Tonprobleme, wir sind ja selbst erst am Anfang dieser Clubhouse-Reise und dementsprechend gibt es da den einen oder anderen technischen Fauxpas, aber unterm Strich ist es, glaube ich, eine gute DBLDW-Bonusrunde zum Nachhören mit Jakob Jantscher und auch Andreas Neubauer hat sich dazu geschalten, der hat uns auch einige interessante Dinge erzählt, der hat ja auch länger in Katar gearbeitet. So, jetzt möchte ich auch nicht länger auf die Folter spannen, rein in die Episode und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal vielleicht sogar live auf Clubhouse dabei wärt. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt auch einfach nur zuhören. Wir werden auf unseren sozialen Kanälen immer wieder bekannt geben, wann wir online gehen, wann wir einen Raum dort kreieren und ja, damit ihr nichts verpasst, am besten folgt uns bei Instagram, auf Facebook oder auf Twitter, TikTok gibt es auch. Das war genug Eigenwerbung. Jetzt viel Spaß bei der Episode und let's go.
Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Na, das passt gut.
Aber wir sind jetzt schon im öffentlichen Raum eigentlich, gell?
Genau.
Aber es ist halt noch niemand da, deswegen ist es wurscht. Lustig. Achso, das wollte ich sagen. Ist es was Aktuelles reinkommen?
Ich kann jetzt ein paar Leute in den Raum pingen. Da, servus Andreas, siehst, da haben wir schon unseren ersten Gast.
Da ist schon jemand.
Irre. Also siehst, wir sind, jetzt sind wir definitiv auf der Ebene, Peter, wo wir klassische Clubhouser sind. Also da gibt's keine Diskussion mehr.
Durchbruch.
Ja, warten wir noch ein bisschen, wirklich bis 20 Uhr. Dann fangen wir richtig an zu reden. Nicht, dass irgendwer sich einen Timer stellt auf 20 Uhr und ja, dann diskutieren wir, sind wir schon voll drin in der Sache, also das ist, glaube ich, ein wichtiger,
genau.
Wichtiger
Aspekt. Wenn er um 20 Uhr da ist, wird er uns nicht mehr hören, weil das ist mal weg, oder?
Ja, um 18 Uhr, 20 Uhr, es ist ja egal. Das sind alles nur Uhrzeiten, da kann man spekulieren. Na, warten wir bis 18 Uhr und dann gehen wir richtig rein in die erste DBLDW-Nachspielzeit.
Wie ist denn das? Begrüßt man alle Hörer da persönlich noch? Ist das am Anfang von Clubhouse so?
Oder? Das können wir schon. Ah, schon noch. Hallo Christina, sehr schön. Das wächst ja stetig.
Christina, hallo, mein, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gehört. Großartig.
3 Minuten davor sind die Leute schon da. Das ist, da merkt man halt die Qualität von den Leuten, die jetzt schon da sind. Die haben sich da wirklich einen Timer gestellt und danke fürs Reinhören jetzt schon einmal. Das ist großartig.
Ich könnte jetzt nur die letzten 3 Minuten damit verbringen, davon zu erzählen, dass ich gerade einen Virgin Moscow Mule trinke.
Okay, möchtest du den? Schauen wir mal noch wen. Der Leo ist auch online. Begrüße. Also es wächst. Hallo, ich glaube, in 3-4 Minuten haben wir dann schon eine ganz gute Audience, wo wir einfach einmal dann starten. Aber bis dahin erzähl noch von deinen Getränken, bitte.
Na, Virgin Moscow Mule tatsächlich. Also ich trinke Moscow Mule ja ohne Gurke, möchte ich nur sagen. Ich trinke ja Gin Tonic ohne Gurke. Habe allerdings einen wunderschönen Kupferbecher. Schaut, dass man den jetzt nicht sieht. Innen Edelstahl, außen Kupfer. Da hält sich die Temperatur besonders gut. Das wirft, der schwitzt auch etwas. Das schaut besonders toll aus. Da ist viel Eis drinnen und es ist ein wundervolles antialkoholisches Gingerbier mit frischem Limettensaft und ein paar Eiswürfen und eben ohne Wodka. Normalerweise nehme ich mache ein bisschen Werbungstoll, ich neue Wodka. Der schmeckt sehr gut. Und ich dachte, jetzt natürlich zur Aufnahme, es ist ja quasi Arbeiten, dann besser die Virgin-Variante. Ich glaube, das ist im Sinne aller.
Ja, also ist, glaube ich, wirklich im Sinne aller. Und das war jetzt eine ausführliche Erklärung für einen Werbepartner, der uns nichts zahlt. Ist das richtig?
Ist richtig. Ich bin ja perfekt. Der Falstaff unter den Podcastern dementsprechend.
Das stimmt. Hat sich da schon gemeldet eigentlich, dass da vielleicht noch mehr...
Verwunderlicherweise nicht.
So, Servus Christoph, der ist jetzt auch schon im Raum. Super. Also perfekt. Jetzt sind wir gleich. Oh, Christoph, Entschuldigung. So, bei mir hat das nach dem B aufgehört. So, ja, perfekt. Na, in ein, zwei Minuten starten wir jetzt. Bei mir ist eins vor, bei dir auch hoffentlich. Mhm. Und dann starten wir richtig rein. Hast du noch eine Anekdote aus dem Leben zu erzählen?
Bei mir ist meistens nicht eins vor, sondern es ist bei mir fünf vor. Und zwar genau gesagt 5:12. Das ist auf der schönen alten Wanduhr aus den 50ern, die in meinem Vorraum hängt. Da ist immer 5:12, weil mir ist es mit Stepper, dass sie immer zur vollen Uhrzeit diesen lauten Dong von sich gibt. Deswegen ist da immer 5:12.
Das ist so schlecht. Genau.
Aber ja. Ey, das ist Tatsache, das ist Realität, wirklich. Jeder, der zu mir reinkommt, in meine Wohnung sieht, es ist 5:12.
Ja, passt. Okay.
Ja, so ist das.
Schön. Servus Nikolaus, der ist auch, auch beigetreten. Herrlich, ja. Wie gesagt, das sind die letzten Sekunden und dann, ja, 18 Uhr ist es bei mir. So, Peter, herzlich willkommen und an alle, die zuhören, zur ersten DBLDW-Nachspielzeit auf Clubhouse. Großartiges Format, wie wir finden. Was erwartest du dir, Peter?
Ja, sehr viel. Ich erwarte mal die wahrscheinlich längste Nachspielzeit in der Fußballgeschichte, weil ich glaube, dass wir mehr als 12 oder 14 Minuten schaffen.
Ist das der Rekord derzeit?
Ich weiß es ehrlich gesagt. Das hätte ich recherchieren müssen fürs nächste Mal, dann weiß ich es.
Das ist wieder sehr schlecht. Ja, du warst wieder im Stadion, stimmt?
Richtig, da hat es, glaube ich, warte mal, das waren, glaube ich, 5 Minuten Nachspielzeit. Ich war bei Sturm gegen Ried im Stadion. Diesmal saß ich nicht auf dem Platz vom Herrn Sturmpräsidenten Christian Jauch. Sondern vorsorglich schon ein paar Sitze weiter links. Er ist dann zu spät zum Spiel gekommen und hätte fast das 1:0 von Sturm Graz verpasst durch Kevin Friesenbichler. War diesmal relativ ruhig eigentlich, der Herr Präsident. Also ich habe keine neuen Informationen von irgendwelchen Austria-Mäzenen, 50+1-Regelungen oder sonstigen Dingen. Aber ja, Spiel war grundsätzlich, also ich sage mal kalt in erster Linie, und sehr, aber auch romantisch, weil Schneefall war. Aber tatsächlich war in der ersten Halbzeit eine erschreckend schlechte Rieder Mannschaft zu sehen, bei der ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt habe, dass Trainer Muslic ihnen etwas mitgibt, wo sie noch nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen. Also es war wirklich erschreckend. Mhm. Sturm hätte dann eigentlich, hast du es auch gesehen?
Ich habe die Partie im Fernsehen verfolgt, ja.
Naja. Sturm hätte in der ersten Halbzeit so 2-3 Tore schießen müssen eigentlich. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit war es aber ein ganz guter Kick, weil Ried aufgemacht hat. Sturm hat dadurch eigentlich dann mehr Räume gehabt und mehr Chancen gehabt, hat aber nicht das zweite Tor gemacht. Und dann kam es so, wie es oft kommt, und Jörg Siebenhandel Fehler, Marco Grühl Tempo, Treffer. Meiner Meinung nach, also ich glaube, auf den ersten Blick, meiner Meinung nach, war das ein Tor. Also es hat dann in der Wiederholung knapper ausgeschaut, als es dann irgendwie live ausgeschaut hat. Ich bin da relativ gut gesessen und es war für mich eigentlich keine Diskussion, ob der hinter der Linie war oder nicht. Ja, und dann war es ein ganz cooles Spiel, und dann muss ich sagen, dass man Ried extrem leid dann hat. Ich meine, ich bin ja doch durchaus so was Ähnliches wie Sturmfan, aber mir tut dann, ich meine, die Rieder sind ja wirklich meine liebsten Oberösterreicher, und da sind ja nicht viele Leute im Stadion, außer Journalisten. Mhm. Und der ein oder andere Betreuer, und da sind in meiner Umgebung halt viele Co-Trainer, Athletiktrainer und wie auch immer gesessen, und die haben halt wirklich mitgefiebert natürlich und hätten sich natürlich sehr, sehr, sehr gefreut, da jetzt einen Punkt mitzunehmen. Und das ist natürlich dann mega bitter, wenn es die, also auch wenn natürlich der, wenn Sturm viele große Chancen hatte und so, ist es natürlich mega bitter, wenn die dann in der 95. durch einen Freistoß von einem Yusuf Gazibegovic verlieren. Wobei der ja anscheinend dritter Standardschütze ist, habe ich nicht gewusst. Der hat ja schon einen Eckball davor schießen dürfen, weil der Jan schon Kuhn in der drin war, hat die Ilze nach dem Spiel gesagt. Hätte ich mir nicht gedacht, dass der das so kann.
Na, da würde ich eh gerne einhaken. Also da hat es ja auch auf Sky anschließend eine interessante Diskussion gegeben bezüglich dem Freistoß. Der Freistoß hat ja eine 5-Mann-Mauer vor sich gehabt. Und grundsätzlich, jeder, der mich kennt, der weiß einmal, dass ich absolut kein Fan vom Freistoßspray bin. Ist jetzt in dem Fall sekundär. Aber es war schon auch ein Punkt, dass du ja derzeit 2 Meter Abstand haben musst zur Mauer. Also ich glaube, Stefan Hierländer war es, der definitiv nicht 2 Meter entfernt war von der Mauer. Also wenn man das so genau nehmen würde bei Standards, dann hätte man auch da mal das genau nehmen sollen. Unterstreicht ihn halt nur ein Punkt, dass dieses Freistoßspray eingeführt worden ist, um eine Person zu bereichern, die das Plagiat drauf hat. Und das war's, weil in Wahrheit bringt dieses Freistoßspray weder dem Sport noch sonst irgendwem was. Und wenn man Regeln einhalten möchte, dann ist das ja schön und gut, aber da gibt es zig andere Bereiche, an denen man arbeiten sollte. Und ja, das zum Thema Freistoßspray. Der Freistoß großartig geschossen, aber eben das Thema war, waren zu viele Leute in der Mauer, hat er Torhüter Radlinger sich selbst die Sicht quasi versperrt, und ich glaube, das ist schon richtig. Also da waren wirklich 5 Leute in der Mauer aus einer kurzen Distanz, und er war super geschossen, aber er war nicht genau im Kreuzeck drin, also da war schon noch Platz. Und Alfred Tat hat auch die These aufgestellt, was wäre, wenn gar keine Mauer wäre, wo schießt er dann hin? Also ist interessant in der Theorie, in der Praxis hätte er den dann einfach mit richtig viel Karacho wahrscheinlich ins Netz gehauen. Aber das Thema mit der Mauer ist nicht uninteressant. Wie viele Leute sollte man wirklich aufstellen? Man sieht ja verschiedene Varianten, wo sich jetzt einer quasi schon immer hinlegen muss, damit die Mauer hochhupfen kann.
Ja, das finde ich sehr charmant.
Ja, also da gibt es verschiedene Varianten. Und ja, im Endeffekt hat dann Reed die Partie so hergegeben. Und man muss aber sagen, unterm Strich war es dann schon ein verdienter Sieg für Sturm,
ja. Ja, aber da fällt mir ja, da muss ich darüber nachdenken, dass ich, wenn ich FIFA oder Pro Evolution Soccer spiele, dann stelle ich mir doch immer beim Freistoß jemanden in das Nicht-Torhüter-Eck, damit der den noch rausköpfen kann. Aber das hat sich im Profifußball tatsächlich noch nicht durchgesetzt.
Ja, nein, das hat sich noch nicht durchgesetzt, und es ist, glaube ich, auch besser so.
Wahrscheinlich.
Das ist nicht so die großartige Variante. Sonst, wie hast du das Spiel vor Ort wahrgenommen?
Ja, also wie gesagt, also im Großen und Ganzen hätte Sturm da eigentlich schon wesentlich früher die Entscheidung schaffen können. Also da waren genug Chancen da, dass sie irgendwie das zweite oder sogar dritte Tor machen, und dann kriegt der Ried irgendwie nicht eine zweite Luft oder so. Aber es war in der zweiten Halbzeit so, dass man gesehen hat, dass Ried was anders probiert, und sehr viel Leidenschaft, sehr viel Investment von der Mannschaft, wie das Ilse nach dem Spiel auch gesagt hat. Und ja, wie gesagt, gewisse Sympathien für die Rieder sind ja da, deswegen hätte ich mir gewünscht für sie, dass sie, sie hätten sich's verdient, dass sie den Punkt mit nach Hause nehmen.
Ja, Marco Krühl hat auch seit langem wieder mal eine richtig gute Partie gemacht, wie ich finde, insbesondere zweite Halbzeit. Ja, da ist ja der Transfer durch, der geht ab Sommer zu Rapid Wien. Ich glaube, wir haben es eh schon vergangene Episode angesprochen, ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten vermutlich. Und ja, den der Partie auch wieder zeigt. Es ist einfach ein Spieler, der so viel Geschwindigkeit mitbringt, im 1 gegen 1 gut ist, über den Gegenspieler drüber kommt, abschlussstark ist. Und mich hat es gefreut, dass er eigentlich in der Partie so gespielt hat, wie er im vergangenen Jahr eigentlich auch aufgetreten ist.
Ja, einer, den wir ja auch sehr gern loben und den ihr unlängst dafür das Bundesliga-Journal porträtiert habt, Ante Bajic. Auf der Seite Ante gegen Dante, das habe ich sehr schön gefunden. Also Dante von Sturm gegen Ante Bajic von Ried. Der ist nicht wirklich in Erscheinung getreten, vor allem offensiv. Er hat zwar in der ersten Halbzeit einmal vor Kiteschwille den Stangelpass rausgegrätscht, das hat er sehr gut gemacht, aber sonst, der war eher zurückhaltend.
Aber Peter, weil ich es gerade sehe, Jakob Janscher hört uns auch zu. Vielleicht hat er Lust, auf die Bühne zu kommen und uns vielleicht die eine oder andere Impression vom Spiel mit uns zu teilen und uns zu erzählen, wie es war. Einfach die Hand heben, wenn du Lust hast darauf. Das wäre sicher nicht uninteressant. Ja, ansonsten...
da ist er.
Ja?
Invite a speaker.
Das musst du machen. Du bist da. Ja.
Ah ja, ich kann das natürlich. Ich kenne mich voll aus. Invite to speak. Okay, das sollte funktionieren. Na, großartig. Jakob?
Schönen Abend. Großartig.
Sehr gut.
Zum Reden, aber ich höre gern weiterhin. So, jetzt sind wir wieder.
Jetzt hören wir die wieder.
Ja. Perfekt. Jetzt hören wir die wieder.
Ja. Junge, ich kann leider gerade ein bisschen schwierig reden, aber ich werde dich trotzdem weiter verfolgen.
Ja, danke.
Ja, aber dann danke fürs Zuhören. Man merkt, die Verbindung ist nicht perfekt, aber...
Und liebe Grüße an die Familie.
Liebe Grüße, ja. Das war ein kurzes Intermezzo, aber ja, trotzdem recht nett. Das ist ja das Tolle an der Plattform, dass man da einfach Leute auf die Bühne holen kann und mitdiskutieren können. Also wenn irgendjemand von den Zuhörern generell was sagen möchte, einfach die Hand heben und wir schauen, dass wir euch auf die Bühne holen und dass wir da gemeinsam drüber diskutieren können. Das auf jeden Fall. Ja.
Ich finde es sehr gut, dass ich diese Kompetenz habe, hier Menschen zum Sprechen zu bringen und nicht, weil ich bin ja ein alter Clubhouse-Experte, ich habe ja schon Tage hier verbracht, wie du weißt, Fabio.
Ja, kann man so sagen, Tage oder Wochen oder Jahre.
Vielleicht sind es auch die ersten Minuten, genau.
Ja, springen wir weiter.
Ich hätte den Jakob jetzt das ein oder andere noch gern gefragt, aber
es waren vielleicht ein andermal. Verbindungsprobleme, glaube ich, und ja, leider, im Auto, aber trotzdem. Aber jetzt hört uns gar nicht mehr zu anscheinend, also ja. Es kann nicht alles hinhauen, von dem her, sei es so wie es sei. Hartberg, WSG Tirol, wurde witterungsbedingt verschoben. Und also da gab es keine Partie und am Abend hat er Rapid gegen den WRC gespielt. Sehr, sag ich mal, ja, magere Fußballkost eigentlich. Und Rapid hat das gemacht, was sie in den letzten Wochen eigentlich gut machen, nämlich die Spiele gewinnen. Glänzen nicht immer, aber sind extrem effizient. Kara entwickelt sich eh schon seit Wochen immer mehr zum Schlüsselspieler dort heraus, der einfach alles mitbringt, was ein klassischer Neuner, den man immer wieder sucht, wirklich hat und im Endeffekt schießt er die Tore. Und das war gleich in der Partie entscheidend, auch wenn da die Mithilfe vom Herrn Kofler sicher recht groß war.
Ja, er hat zwei Böcke geschossen, dann geht zwei ziemlich in dem Spiel. Gell? Also einmal beim Rauskommen, wo er noch Glück gehabt hat und dann tatsächlich beim Gegentor des Ja-Hui.
Er hat diese Saison,
sollte nicht passieren.
Ja, diese Saison hat er mich ja überrascht, weil er wirklich gut gehalten hat und ich habe mich eigentlich schon das öfter mal gefragt, warum der WRC auf der Position, auf der Torhüterposition nichts macht, weil es gibt zahlreiche gute Torhüter in Österreich meiner Meinung nach. Der Fabian Ehmann, der bei Aris Thessaloniki war, der ist damals von Kapfenberg dorthin gegangen, spielt jetzt in Dänemark. Auch der Marco Soldo, da hat man einen richtig guten Tormann in den eigenen Reihen. Ein ganzer junger Torhüter, der das Tormannspiel extrem modern interpretiert, sehr lautstark ist, ein großartiger Fußballer ist, wo ich mir halt schon öfter dachte, warum gibt man dem dann nicht einmal die Chance? Aber es ist halt auf der Torhüterposition immer so eine Sache mit Vertrauen. Da wird man nicht alle zwei, drei Spiele wechseln, sondern da muss man auch seinem Torhüter Vertrauen schenken. Und das geht eben nur über Spiele und über Spiele am Stück. Aber bei Kofler ist halt wirklich jetzt in der Vergangenheit regelmäßig immer wieder mal Aussetzer passiert, wie er es genannt hat, der Hecht. Und ja, auch in dieser Partie hat es eben den WRC das Unentschieden oder vielleicht sogar mehr gekostet.
Wäre nicht Sisan Stankovic ein schöner Torhüter für den WRC ab Sommer?
Ja, wäre eigentlich die logische Variante, oder?
Also nicht nur schön, sondern irgendwie, das wäre tatsächlich ein logischer Schritt, oder? Wenn jetzt tatsächlich Mantel bei den Salzburgern die Nummer 1 wird und dann ist halt Nummer 2, ich schätze mal, dass Stankovic nicht unbedingt Nummer 2 sein möchte. Das würde eigentlich ganz gut passen.
Ja, das glaube ich auch nicht, aber die Torhüterfrage in Salzburg, die wird bis Sommer vermutlich noch ruhen und dann werden wir erst wissen, was da tatsächlich passiert. Ich gehe auch davon aus, dass Nico Mantel dann in die Saison starten wird. Den wollten sie unbedingt im Winter schon holen und wer 2 Millionen auf den Tisch liegt, dann ist es schon, sagen wir mal, ein Zeichen. Und gerade bei einer Position wie beim Tormann, wo man in Salzburg ja in den letzten Monaten immer wieder sagen wir so, glücklicher ausschauen hätte können.
Ja. Aber ein Satz nur zu Rapid im Allgemeinen. Ich meine, du hast das eh schon in der Nachbetrachtung in unserer kurzen internen gesagt, die gewinnen halt diese Spiele derzeit einfach, oder?
Ja, genau so ist es.
Also sie spielen halt einfach wirklich nicht besonders, irgendwie, dass du denkst, aber dann ist halt irgendwie die eine Situation dabei, wo halt die Qualität da ist und dann machen sie das Tor und dann gewinnen sie diese Spiele.
Ja, und beim WRC läuft es halt derzeit auch nicht rund.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie lange das Pulverfass Lindl-Feldhofer noch hält. Also das wird mittlerweile... Ja, er spielt es ab, Trainer Feldhofer, oder er spielt es herunter. Und man muss halt sagen, Michi Lindl, dann spielt er nicht von Beginn an, wird eingewechselt. Dann war dazwischen der Cup. Ja, da hat er 120 Minuten gespielt. Aber dann die Woche drauf, in der 60., 70. Minute runterzugeben, ist halt brutal. Und der möchte nichts anderes als Fußball spielen. Und solange er fit ist, gibt ihm so viel Spielzeit wie möglich. Weil das ist der Unterschiedsspieler, wie wir letztens angesprochen haben, der für dich dann die Spiele noch drehen kann. Und gerade in einer Partie, wo Rapid nicht unbedingt besser war als der WRC, aber einfach doch die größeren Chancen irgendwo kreiert hat, ja, da braucht es gerade so einen Dosenöffner, dann schießt er, Michael Lindl kann aus 25 Metern nochmal draufschießen und da kann was passieren. Und da sehe ich ganz, keinen anderen Spieler beim WRC, der derzeit so agieren könnte. Also, ja.
Ja, interessant, ja. Also, wenn ich weiterspringen darf, Rapid gegen WRC war eigentlich so das vermeintliche Schlagerspiel. Und die Kollegen von Dola 1 haben dann wieder, wie schon bei der Cup-Partie bei Salzburg in Austria, den Aufmacher gehabt auf der Startseite mit Schlagerspiel zwischen Salzburg und Austria. Und ich habe dann schon wieder sehr süffisant zu dir auch gesagt, ja, die verkaufen das wieder Schlager. Aber siehe da, das war wirklich ein Botzen-Kick gestern.
Mhm. Ja, großartige Fußballpartie.
Wirklich toll.
Es war auch sehr lange, sehr spannend.
Auf jeden Fall.
Und ja, wie gesagt, Mann des Spiels war wahrscheinlich wieder mal Seko Keuter, der den Ausgleich erzielt hat, der eine großartige Partie gemacht hat, der zahlreiche Assists eigentlich sich verdient hätte, weil er unglaubliche Bälle in die Tiefe gespielt, wo dann halt bei der Vollendung der Kollege Dacker zum Beispiel nicht so glücklich war. Aber Seko Keuter wird besser und besser und ja, er hat es in der Partie wieder unterstrichen, dass er wahrscheinlich derzeit der beste Salzburger ist.
Da wollte ich dich eh noch fragen, das haben wir extra aufgeschrieben für heute, für diese Nachspielzeit. Hast du Seko Keuter Sticker oder Karten von seiner primären Saison beim WRC?
Nein, leider nicht.
Eieieiei, das wird nur wehtun, Fabio.
Ja, das ist bitter. Aber ich habe sehr viele Sobos-Leis, ich hoffe, dass der bald fit wird.
Ja, okay. Na, weil ich hab's mir gestern wieder gedacht, hui, da könnte ja dann doch. Und auch muss ich sagen, dass ich den Kollegen Aronson, er hat natürlich gestern das Tor noch dazu geschossen und fällt natürlich besser, noch mehr auf. Aber war das nicht sein erster Startspieleinsatz oder habe ich das nur verpasst?
Also es war sicher nicht sein erster Einsatz.
Vom Start weg.
Ich bilde mir ein, dass er schon einmal von Beginn an gespielt hat.
Ah, okay.
Kann ich jetzt aber nicht verifizieren. Aber ich glaube, einmal hat er schon von Beginn an gespielt. Im Endeffekt auch großartiger Spieler, der viel mitbringt, der extrem geerdet wirkt. Also der überhaupt kein Bling-Bling-Star ist, sondern ein Spieler mit, der glaube ich über den Tellerrand hinausblickt und der sich extrem schnell anscheinend in Salzburg wohlfühlt und angepasst hat, weil wenn ich mir eine Noah Okafor zum Beispiel anschaue, dann sind da schon noch, bei dem läuft es noch immer nicht so und Aronson kommt, macht gute Spiele, jetzt trifft er auch, also phänomenal.
Ja, Noah Okafor ist jetzt, ich meine, Aronson gefällt mir extrem gut. Vor allem ist das so ein Spielertyp, den ich einfach gern zuschaue, weil er einfach so eine feine Art hat, Fußball zu spielen, diese vielen Körpertäuschungen, Außenriss da und das ist einfach schön. Andererseits ist beim Kollegen Okafor ist einmal so, dass ich mir immer wenn der irgendwie von Anfang an spielt, denke ich mir so, aha, Jesse Marsch versucht gerade wieder so ein bisschen Spieler zu schonen und dann es funktioniert halt leider nie. Obwohl er natürlich von den Anlagen und immer wieder lässt er was aufblitzen, aber na leider. Und was man auch sagen muss, was du ja auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal gesagt hast, Junuzovic ist halt unglaublich wichtig. Also das ist halt schon gestern, der kommt halt ins Spiel rein und dann drehen sie die Partie und das hat halt schon, wenn du siehst, wie viel der antreibt, wie oft er den Ball dann hat und den Ball fordert und was der alles reinbringt, der ist noch unglaublich wichtig immer. Und das finde ich, also der Transfer ist noch immer total interessant, weil es einfach so eigentlich weg ist von dem sonstigen, von der sonstigen Idee oder Transferidee, von der sonstigen Philosophie und doch so ein entscheidender Fakt und so eine gute Idee, so einen Führungsspieler da drin zu haben.
Ja, absolut. Und Salzburg muss man grundsätzlich gratulieren. 4 Siege jetzt im Frühjahr, alle Spiele gewonnen. Jetzt hat man das erste Tor gegen die Austria bekommen, erst im vierten Spiel. Also die wirken extrem stabil. Man hat eigentlich das leidige Thema mit der Außenverteidigerposition überhaupt nicht mehr. Also Christensen ist mittlerweile komplett angekommen. Mir hat er von Anfang an sehr gut gefallen, aber es waren Leistungsschwankungen dabei und mittlerweile spielt er einen richtig guten Außenverteidiger, einen sehr modernen Außenverteidiger, der sich extrem viel ins Offensivspiel mit einschaltet. Antoine Bernet ist wieder zurück von der Verletzung. Das ist für mich auch ein Fußballer, der so viele Facetten abdeckt, der so intelligenter Fußballer ist, am Ball extrem gut ist. Ja, also da sind sehr viele Räder, die derzeit greifen. Lukas Vucic scheint auch angekommen sein bei den Profis. Da hast du schon wieder den nächsten unglaublichen Freistoßschützen auch. Also ja, das ist schon irre, was da wirklich Jahr für Jahr in Salzburg gemacht wird und mit welcher Stabilität und Konstanz sie dann auch die Spiele gewinnen, weil man muss wirklich sagen, die Austria war gestern sehr gut. Also die Austria hat wirklich guten Fußball gespielt, die Partie lang offen gehalten. Und was mir halt am meisten auffällt, und das war eben auch schon in der letzten Folge Thema, dass die Boxbesetzung einfach richtig gut ist. Also wenn man sich das Tor anschaut von Georg Teigl, da waren wieder 4 Leute im 16er, 3 Leute im 5er, wo der Ball hinkommt. Schwer zu verteidigen. Und dann ist Georg Teigl, der trifft den Ball perfekt, macht das 1-0. Und ich glaube, das sind die Dinge, wo man wirklich mit dem ganzen Trainerteam gratulieren muss. Und was ich jetzt gehört habe, ich habe ein bisschen schlau gemacht, dürfte Jochen Fallmann sich gerade um den Offensivbereich und die Boxbesetzung kümmern. Und wenn man das weiterspannt, wer hat denn so Co-Trainer wie Jochen Fallmann und Feller? Also die haben schon enorme Qualität auch im Trainerstab. Und Peter Stöger ist ein absoluter Leader, immer besonnen, der ist der Ruhepol im ganzen Verein. Und schön langsam schafft es die Austria wirklich wieder, einerseits in ruhigeres Gewässer zu kommen und dass sie wieder Mannschaft ist, die man beim Fußball gern zuschaut.
Auf jeden Fall. Jakob möchte noch mal was sagen. Warte mal. Invite to speak.
Gerne. Oh ja.
Ich wollte dich nicht unterbrechen.
So, jetzt geht's.
Servus, grüß dich.
Begrüße, super.
Servus, grüß dich, Fabian.
Du wolltest wahrscheinlich...
Ja, geht schon besser.
Nein, du wolltest du noch was zu eurem Spiel sagen?
Ja, genau, ich wollte, glaube ich, gerade am Diskutieren. Und da habe ich nur das noch mitbekommen, dass du gesagt hast, eigentlich hätte Sturm die Partie früher entscheiden müssen.
Richtig.
Da gebe ich dir absolut recht, glaube ich, ja. Also ich glaube, dass wir es dann unnötig spannend gemacht haben, das Ganze. Weil wenn man da gerade jetzt gesehen hat, wenn wir die ersten 15-20 Minuten angefangen haben und mit zwei, drei Großchancen gleich das Tor gemacht haben, hätte man, glaube ich, das Spiel in der ersten Halbzeit schon entscheiden können. Wenn wir da zwei, drei Tore schießen, glaube ich, ist das Spiel gegessen und wir brauchen das dann in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so spannend machen. Aber es war sicherlich wieder für uns, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung, weil die Leistung im Alltag nicht sehr, sehr, sehr gut war und jetzt doch wieder ein ganz anderes Auftreten von der Mannschaft war.
Auf jeden Fall. Wie siehst du das? Christian Ilzer hat es nach dem Spiel gesagt, dass so ein Sieg in letzter Sekunde kann was bewegen in der Mannschaft.
Ja, denke ich schon. Wenn man sieht, wie wir uns alle gefreut haben miteinander, wie wir da alle hingestartet sind zum Gasi, das ist schon ein bisschen so ein befreiendes Gefühl. Vor allem, wenn man ja merkt, jetzt im Frühjahr, es ist vielleicht nicht so einfach wie im Herbst und dann sind solche Siege dann, glaube ich, vielleicht doch noch ein Stück weit mehr wert, als wie jetzt vielleicht ein souveräner Sieg. Deswegen hoffe ich natürlich, dass die Mannschaft das auch eben so mitnimmt, da jetzt sieht, okay, man kann auch in letzter Minute ein Tor erzielen und das Spiel gewinnen, dass man da jetzt auch genügend Selbstvertrauen gedankt haben, weil wir wissen auch, dass jetzt in den nächsten Wochen und gerade jetzt am Sonntag mit LASK, dann WRC, Salzburg, dann schon wieder Gegner auf uns warten, die wirklich mit Konkurrenten für uns sind.
Auf jeden Fall. LASK ja wirklich gesperrt, oder?
Richtig, ja.
Ich hätte eine kurze Frage noch. Wie ist denn das mit dem Calvin Yeboah? Der ist ja von mir als quasi Königstransfer angepriest worden. Wird vermutlich mit dir im Sturm spielen. Wie ist der erste Eindruck von ihm?
Ja, also ich glaube, dass man hat das auch schon ein bisschen bei mitgekriegt jetzt in Martens, dass der Calvin ein sehr, 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 sehr unangenehmer, gefährlicher Gegenspieler war für uns schon. Und das sind genau die Attribute, die er, glaube ich, mitbringt. Also ein Spieler, der sehr schnell ist, der immer durch die Schnelligkeit dann viel Platz kreieren kann, dann auch natürlich auch den Verteidiger richtig auf den Nerv gehen kann. Und das ist genau das, was vielleicht uns vorne, oder das ist genau so eine Komponente, die vielleicht uns bei Sturm ein bisschen gefällt hat. Und deswegen glaube ich, dass er uns da sehr, sehr, sehr viel Neues mitbringen kann und mitgeben kann. Jetzt heißt es für uns einfach, dass wir ihn gut integrieren. Aber ich glaube, das ist bei uns in der Mannschaft nicht sehr, sehr schwierig, weil wir alle ganz gute Typen sind. Und dann hoffe ich natürlich, dass er uns mit guten Leistungen weiterhilft.
Eine Frage noch abschließend, wenn ich darf. Du hast ja jetzt bei zahlreichen Vereinen schon gespielt, mit so vielen Spielern auch zusammengespielt. Für mich einer der interessantesten Spieler, der bei Sturm von den Amateuren jetzt zu den Profis kommt, ist Sandro Schendl. Wie groß schätzt du sein Talent ein oder was hat er im Training schon aufzeigen können?
Ich glaube, glaube ich, eine ganz interessante Personalie, muss ich ehrlich sagen, weil der Schendi ist jetzt einer, der jetzt noch nicht so oft im Kader oder so dabei war, aber er ist ja auch von den Spielern oder von den jungen Spielern schon noch einmal der jüngste Spieler. Aber man kann relativ schnell, und ich habe doch schon einiges erlebt im Fußball, erkennen, was ihr Potenzial ein Spieler hat. Und der Schendi ist sicherlich ein Spieler, der sehr, sehr viel mitbringt. Er hat, was mir sofort aufgefallen ist, extreme, wie soll ich sagen, Willenskraft. Also der will was erreichen, der Bub will Profi werden und hat die richtige Einstellung dazu. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr entscheidend, gerade in jungen Jahren, dass Spieler sowas mitbringen. Weil Talent haben sehr viele Spieler, aber halt die richtige Einstellung, da mag man nicht. Und deswegen glaube ich, der Schendi ist schon so einer, der es weit schaffen kann. Er hat eine gute Aggressivität, eine gute Schnelligkeit, ein gutes Auge. Deswegen glaube ich schon, dass er ein Spieler ist, der wirklich in den nächsten Jahren, und hoffe natürlich auch in den nächsten Jahren, bei Sturm eine große und wichtige Rolle einnehmen kann. Ja?
Sehr cool.
Sehr cool.
Danke dir.
Danke dir.
Bitte, bitte.
Peter, hast du noch eine Frage?
Ja, mir ist jetzt nur schnell der Dardan Shabanaksai eingefallen, der auch so wirkt, als ob er schon relativ nah dran jetzt ist irgendwie, weil der wird jetzt doch öfter eingewechselt als früher. Was ist das hier für ein Spielertyp, Jakob? Ist das eher Stürmer oder OMF oder seitliches Mittelfeld? Mir kommt vorher, kommt irgendwie unterschiedlich zum Einsatz.
Ja, ich glaube, dass der Schaber eigentlich offensiv doch relativ viel spielen kann, aber ist auch so ein Spieler. Man merkt das jetzt auch, der Trainer setzt ihn jetzt immer öfters ein. Das ist schon ein Zeichen. Ich glaube, dass der Trainer den nicht einfach so einsetzen wird, weil es ihm jetzt einfach so gefreut, sondern das ist schon ein Spieler, der uns in den letzten Minuten oder ja, letzten 10, 15 Minuten uns schon weiterhelfen kann. Er hat auch extreme Schnelligkeit, extreme Technik mit der Schnelligkeit. Also das ist auch sehr bemerkenswert, dass er nicht nur jetzt schnell ist, sondern auch wirklich mit dem Ball dann auch umgehen kann, was ja eigentlich jetzt im modernen Fußball eine sehr gute Gabe ist, der er da hat. Und deswegen kann er uns das viel ja, am Schluss nochmal bewegen. Man sieht jetzt, er hat glaube ich jetzt die letzten drei Spiele ist er wieder reingekommen, hat auch sehr gute Ansätze gezeigt. Und sicherlich auch ein Spieler ist, der weitere oder mehr Einsatzminuten kriegen wird, ja.
Heißt es ja auch schon lange bei ihm, dass er großes Potenzial hat.
Ja, stimmt. Ja. Also Potenzial haben alle unsere jungen Spieler, die dabei sind. Ob es ein Zettel ist, ob es ein Kombosch ist. Also die Spieler sind alle, wenn man das jetzt so sagen kann, sehr gut ausgebildet. Ob das jetzt technisch ist, ob das taktisch ist, auch körperlich, wenn ich sehe, die Jungs wieder raufkommen, wirklich schon sehr, sehr gut benannt. Wichtig ist dann halt, dass man dann auch den letzten Schritt, ob das jetzt mit Tempo ist, eben das Spieltempo, dann auch, wie schnell kann man gewisse Situationen erkennen, das ist dann auch nochmal ein bisschen eine andere Sache dann im Profifußball, weil dann halt alles auch wirklich viel schneller geht. Und eben auch der Wille, die Einstellung dazu, dass man sich da, oder dass man da alles gibt, dass man sagt, man will der Profi werden, man will in die erste Mannschaft kommen, das sind halt solche Sachen, die dann sehr, sehr wichtig sind zum absolut letzten Step, dass man dann Stammspieler wird oder halt zur Einsetzung kommt in der ersten Mannschaft. Aber ich glaube, dass da wirklich einige Spieler jetzt wieder da sind, die das absolut schaffen können. Und das ist ja auch das, glaube ich, was Sturm auszeichnet und was Sturm ausgezeichnet hat in den vorherigen Jahren. Und das ist ja auch wichtig, dass man dort wieder hinkommen, dass wir Spieler ausbilden und dass Spieler zum Einsatz kommen, die in der eigenen Jugend schon gespielt haben.
Ja, das ist ja wirklich tatsächlich auffällig, dass da mehr jetzt auf der Bank sitzen und dass da wieder mehr Bekenntnis zu diesen eigenen Nachwuchsspielern gibt.
Richtig, richtig. Das war ja bei mir nicht anders damals. Also wie ich zum Profi geworden bin, das war ja der Zeit, wo man sehr viele Junge dann dazugekommen sind. Und das hat sich ja damals auch, glaube ich, sehr bewahrt, auszahlt, dass halt wirklich viele Spieler dann auch den Sprung geschafft haben zu anderen Vereinen und das soll ja der Weg sein.
Jakob, wie erklärst du dir deine Leistungsexplosion in der Saison? Du fühlst dich ja anscheinend richtig wohl heuer, triffst regelmäßig, spielst richtig gut. Hat sich da was bei dir generell verändert oder ist es der Trainer oder woran liegt es?
Ja, das Ganze drumherum, glaube ich. Also wir haben doch im Sommer jetzt einen größeren Umbruch gehabt mit Spielern, ganze Trainerteam. Wir haben natürlich eine ganz andere Spielidee, das Spielsystem mit der Raute, das Ganze halt schon nochmal wirklich ganz anders. Auch für mich in der Position jetzt natürlich, ich habe noch nie so einen Stürmer gespielt, wie ich es jetzt spiele, aber ich denke, dass gerade im Raute-System das eigentlich die ideale Position für mich ist. Deswegen glaube ich, dass das Gesamtprodukt von dem Ganzen ist, dass man sagen, okay, die Mannschaft performt sehr gut, dann gibt es natürlich auch für die Spieler viel mehr Möglichkeiten. Und gerade für mich als offensiver Spieler mit dem offensiven Pressing, mit dem hohen Anpressen, mit der offensiven Spielweise, kommt mir das natürlich danach schon ganz anders zugute. Deswegen glaube ich, dass das alles drumherum eben so ist, dass es jetzt im Moment sehr gut funktioniert, sehr gut harmoniert und dann natürlich auch für mich dann halt viele, viele Vorteile mitbringt. Ja.
Das macht Sinn. Ja, ich hab keine Fragen mehr, Peter, wenn du...
Ich wollte ja eigentlich noch etwas über den LASK reden. Wir haben jetzt schon die längste Nachspielzeit der Geschichte im Fußball wahrscheinlich. Wir müssen das wirklich recherchieren fürs nächste Mal. Tatsächlich, hast du das LASK-Spiel auch gesehen, Fabio?
Ich habe die LASK-Partie natürlich auch gesehen, ja. Aber in der Konferenz, fairerweise. Und ja, der LASK hat im Endeffekt wieder mal eine Partie gewonnen. Das war, ja, nichts. St. Pölten ist ein bisschen in einem Loch drin. Die machen das derzeit halt relativ ungeschickt, die St. Pöltener. Die gewinnen die Partie nicht. Wir sind richtig gut in die Saison gestartet und ich glaube eher, dass es die schwache Leistung von St. Pölten war als die starke vom LASK in der Partie. Der LASK wirkt nicht mehr so konstant, wie er einmal gewirkt hat. Der LASK war früher eine Mannschaft, die eigentlich über die Umschaltmomente gekommen ist. Mittlerweile ist es anders. Der LASK ist viel mehr ballorientierter und hat mehr Positionsspiel. Greift anscheinend noch nicht so. Und der einzige Lichtblick, nein, das ist jetzt übertrieben gesagt. Also der LASK hat die Partie gewonnen und sind vorne dabei in der Tabelle und ist eine super Mannschaft. Jetzt braucht man nicht alle schlecht drin. Nur der LASK ist schon mal dominanter aufgetreten und ich glaube, die Partie hat ihnen gut dann, dass wir wieder mal einen Elfer getroffen haben. Das haben wir letztes Mal
gesprochen. Ah ja, stimmt.
Und ja.
Im Endeffekt. Ja, und interessanterweise, letztes Mal rede ich darüber, dass der Michael jeden Freistoß ab der Mittellinie schießt und dann schießt er keinen Freistoß und dann schießt zwei Kopfballtore.
Ja, war ich auch
verwundert. Das war der DBLDW-Effekt wahrscheinlich.
Ja, wenn wir das sagen, dann geht es anscheinend in die andere Richtung. Also das war ja schon einige Male so. Ja.
Ja, ja, lasst nicht der Gegner von Sturm, weil der Jakob nur da ist. Was erwartet denn vom nächsten Spiel, Jakob? Wenn wir dich noch einmal kurz bemüßigen dürfen.
Ja, kein Problem. Ja, also wird sicherlich ein sehr, sehr interessantes Match. Also gegen Last sowieso immer mehr. Wir wissen eigentlich, wenn du gegen Last spielst, was dir erwartet. Also das ist immer, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, sehr, sehr einfach zu analysieren, weil das Spiel eigentlich sehr straight ist vom LASK. Deswegen wissen wir, was auf uns zukommt. Wichtig wird schon auch sein, dass wir versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Und ich glaube, gerade die erste Partie jetzt gegen LASK in Graz, das war ja doch von uns eine sehr gute Leistung, auch obwohl wir 2-0 verloren haben. Das sind halt dann die Kleinigkeiten, die halt solche Spiele entscheiden, wo auch der LASK dann, glaube ich, in den letzten Jahren doch sich gemausert hat und gesehen hat, okay, das sind wir ja wirklich auf dem Weg zum Top-Club jetzt in Österreich, das ja mittlerweile geworden ist. Und bin aber trotzdem zuversichtlich, dass wir, wenn wir alles einwerfen und eine gute Leistung zeigen, auch in Linz eine gute Leistung sein können und dort auch sicherlich punkten können.
Ja, letzter Sieg gegen LASK, 24. April 2019, habe ich jetzt ganz schnell nachgeschaut. Übrigens mit Tor von dir.
Ja, richtig.
Ja, hallo.
Richtig. Ja, eben, also wir wissen ja, wie es geht. Wir haben dort eine richtig gute Leistung gezeigt. Ja. Das Spiel, glaube ich, 2-1 gewonnen. Mhm. Also, wie gesagt, also da warst du wirklich, was dir erwartet, auch in dem kleinen Stadion eigentlich. Und deswegen, werden wir sicherlich gut vorbereitet sein. Und am Sonntag dann schauen, dass wir eine gute Leistung haben.
Wir sind gespannt. Danke, Jakob.
Vielen Dank.
Bitte.
Ciao, ciao, schönen Abend. Abend. Ja, Peter, sehr cool.
So. Ja, was ich noch gerne ansprechen wollte, war die, oder ist die Admira-Partie tatsächlich, weil da zwei Neuzugänge ganz schön aufgezeigt haben.
Ja.
Siehst du das auch so?
Puh, ja, ich meine, André Wouten, zwei Treffer, braucht man nicht reden, dass das ein guter Einstand war, es ja keiner, aber dass der Transfer anscheinend funktioniert hat. David Adanga ist uns bekannt in Österreich. Auch Damir Buric hat ihn als Trainer bei der Spielvereinigung Fürth schon gehabt. Also die werden ungefähr wissen, oder David Adanga zumindest wird wissen, was der Trainer will. Und ja, die Partie ist halt, Damir Buric ist ein absoluter Top-Trainer. Und ich finde das super, dass der wieder in Österreich ist. Und das ganze Chaos, was bei der Admira jetzt über die ganze Saison schon ist, ist ja eigentlich wirklich schade. Und es ist ein Glücksgriff, dass Damir Buric dort Trainer ist, weil der halt das Ganze, glaube ich, irgendwo zusammenhält. Und anscheinend schafft es auch, die neuen Spieler gut zu integrieren. Da werden auch vermutlich Wunschspieler von ihm gewesen sein. Und das Traurige bei der Partie ist aber trotzdem, dass die Altacher mit so viel interessanten und tollen Spielern so wenig Woche für Woche eigentlich dann am Platz zeigt.
Ja, und vor allem hast du gedacht, dass vielleicht dieser Sieg gegen Sturm da irgendwie vielleicht ein bisschen einen Aufschwung bringt oder irgendwie an Glauben an sich selbst oder so, wie auch immer, aber es war leider wieder sehr wenig zu erkennen.
Ja, es war wirklich wenig zu erkennen. Also die Admira hat dann auch unterm Strich, finde ich, verdient gewonnen. Ja, die neuen Spieler, auch Ostzolek wieder sehr gut gespielt, der ist extrem zweikampfstark, bringt sicher auch die nötige Erfahrung mit, also ja, die haben da sich gut verstärkt, aber noch einmal, wenn ein Stefan Haudum, ein Manfred Fischer, ein alias Zazar im Mittelfeld spielen, dann das kann nicht der Zwölftplatzierte der österreichischen Bundesliga sein. Wir wissen, da fehlt der Knipser, Obasi hat getroffen, ja, aber trotzdem bei Altach, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist es wirklich, obwohl ich ein großer Pastor-Fan bin, aber vielleicht passt die Chemie wirklich nicht mehr. Für mich nicht erklärlich, warum bei Altach so wenig gelingt und ja, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Aber Altach hat rundherum irgendwas wieder verändert, die holen jetzt wieder ihre Amateurmannschaft dazu, hast du das auch mitbekommen?
Nein, das habe ich nicht mitbekommen, bitte.
Ja, irgendwie, die haben irgendwie die Amateurmannschaft irgendwie aufgelöst und jetzt wollen sie da wieder mehr vermehrt in diesem Bereich auch was machen, also im Drumherum tut sich was, das ist ja das, was uns Maxi Werner...
Ach so, dieser, die Kooperation mit Dornbirn,
genau, und richtig. So weiter. Ja, ja, genau. Das ist ja das, was Maxi Werner irgendwie erzählt hat, dass Pastor eben also ein Mensch ist, der im Drumherum so viel beiträgt und so wichtig ist. Deswegen wäre es natürlich schade, wenn das nicht funktioniert, aber es ist derzeit nicht sehr positiv, keine Frage.
Altach hat ja auch großartigen Fußball unter Bastia schon gezeigt und gezeigt, ja, dass sie es können. Im Sommer sind sicher bei den Transfers einige Dinge daneben gegangen, weil man kann nicht Leistungsträger gehen lassen und dann 7 Spieler aus der zweiten Liga holen und dann erwarten, dass das sofort funktioniert. Obasi hat nicht sofort eingeschlagen und ich glaube, dass das Transferfenster im Winter gut war bei Altach, also mit Subotić, der noch nicht gespielt hat, der sicher eine Verstärkung ist, der Präsenz auch in der Kabine ausstrahlen wird. Du hast mit Haudum, finde ich, einen super Spieler geholt. Also ich glaube schon, dass bei Altach das personell in die richtige Richtung geht, aber man muss sich das halt anschauen. Und für mich, wie gesagt, eigentlich erschreckend, dass da sind wirklich tolle Fußballer drin und das ist fußballerisch aber relativ wenig zu sehen. Und unter Pastor hat man aber schon großartigen Fußball von Altach gesehen.
Mhm. Weil du Subotić ansprichst, dass der noch nicht dabei war, bei der Admira war Maximilian Sachsen nicht dabei, der ist ja kurz davor von der Austria leihweise gekommen. Was glaubst du, was Sachs der Admira-Mannschaft noch zusätzlich bringen kann? Mentalität nicht, wir wissen es, nein.
Unruhe.
Ja, richtig.
Ja, ich weiß es nicht, aber es ist im Endeffekt... Wolfert hat ihn damals ja auch, glaube ich, zu Austria geholt. Jetzt holt ihn Wolfert leihweise zurück. Er hat unter Peter Stöger kaum eine Rolle gespielt. Das wird auch seinen Grund haben. Ist definitiv kein Mentalitätsspieler. Ja, vielleicht blüht er auf und straft mich Lügen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Fußballerisch sollte er mir natürlich helfen. Er ist ein guter Fußballer, das steht außer Frage. Nur gerade der Position, wo die Admira derzeit ist, geht es gerade um Kampf und um Eigenschaften wie Mentalität. Und ja, da glaube ich, dass
das. Aber darf man eh nicht unterschätzen. Ich meine, der ist jetzt auch so, ich meine, wenn das bei der Admira nicht funktioniert, dann bei der Austria werden sie es nicht unbedingt brauchen. Es wird dann nicht so einfach werden. Aber zu der Austria wollte ich vorher noch dazu sagen, dass ich ja wirklich ein bisschen verliebt bin in die neue Austria. Also es ist ja wirklich, das ist ja wirklich großartig, was man von denen da jetzt sieht. Also gerade eben das Salzburg-Spiel. Jetzt mache ich mir schon fast Sorgen, wenn da jetzt irgendwer Investor daherkommt und dort alles umrührt und diese ganze erkennbare Entwicklung dann vielleicht wieder aufhält, weil er da oder dort irgendwas Neues rein dividiert, ob jetzt auf welchen Posten auch immer oder im Spielersektor.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube aber, dass Peter Stöger im Verein ziemlich unantastbar ist. Und solange der dort die Fäden zieht und das Vertrauen genießt, Dinge zu machen und zu entscheiden, würde ich mir nicht allzu große Sorgen machen, aber es ist natürlich spannend. Und man wird auch sehen, wer wird dann Investor und für wie viel Geld bekommt man die Beteiligungen und wie viel Prozent. Und das, solange das nicht offiziell ist, ist es Kaffeesudleserei, aber ja, ich bin gespannt.
Aber Kretschmer hat ja gestern nicht gesagt, dass sie schon sehr knapp dran sind. Dann ist irgendein lustiger Georgier verpflichtet worden, bei dem er gemeint hat, dass der irgendwie einen Papa hat, der irgendwelche Investortätigkeiten hinter sich hat, glaube ich, auch wieder in Belgien oder keine Ahnung. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Boah, das ist eine unglaublich lange Nachspielzeit. Ja. Soll man nur mal fragen, ob jemand mag mal jemand da rein? Mag jemand eine Frage stellen, mit uns reden, sich beschweren, uns Lob reisen? Irgendjemand?
Du musst die Leute Andreas, dann dazu holen.
Ja, ja, invite a speaker. Hallo Andi.
Begrüße Andi.
Gearbeitet habe, die ja auch bei verschiedenen Fußballclubs eingestiegen ist. Wie ihr richtig gesagt habt, kommt es natürlich sehr darauf an, was der Investor mit dem Club vorhat. Also ich glaube, es ist relativ schwierig zu sagen, was bei der Austria passieren wird. Und ich kann mich ganz gut erinnern an die Zeit, wie Peter Stöger das Traineramt übernommen hat. Sie haben ja auch damals gesagt, es ist sehr schwer, mit Trainern zu verhandeln. Ganz einfach, weil sie einfach nicht sagen können, was passiert. Und was da natürlich auch reinspielt, ist natürlich, dass es sehr wahrscheinlich sein kann, dass wenn eben ein Investor einsteigt und wirklich viel Geld einsetzt, dass er auch dann zur Verfügung hat. Aber ich glaube, es ist, man darf auch nicht vergessen, der Vertrag von Peter Stöger läuft genauso aus, genauso wie vom Kretschmer. Und es kann schon sein, dass in einem halben Jahr wirklich niemand mehr von denen bei der Austria sein könnte. Also kommt, wie gesagt, darauf an, was für strategischer Partner da einsteigt, was der für Ziele hat. Also da gibt es so viele Unsicherheiten momentan, dass es einfach Sinn gemacht hat, dass der Peter Stöger das einfach übernimmt. Ist natürlich auch kostensparend gewesen für die Austria, die dringend Geld braucht. Und ja, wie gesagt, das ist ein Kaffeesudleserei momentan, aber aus meiner Erfahrung kann es durchaus sein, dass von einem Tag auf den anderen ein komplett neues Trainerteam beim Verein ist.
Ja, genau. Genau, das eingesetzt wird. Also. Und genau das ist genau dieses so ähnliches Szenario war das, was ich mir eben gedacht habe, wie sie jetzt gegen Salzburg spielen gesehen habe, wo du wirklich siehst, da entsteht jetzt wieder was und das wird im Laufe des Frühjahrs sicher in Ordnung ausschauen. Die haben jetzt alle Chancen, dass sie tatsächlich diese Meistergruppe schaffen. Das hätten wir im Herbst hätten uns gedacht, das wird nichts werden. Und es wäre natürlich dann voll schade, wenn dieser Weg unterbrochen wird. Aber natürlich kann auch sein, dass dann wer ganz anders kommt, eben sind wir wieder beim Kaffeesud lesen und dann ist alles gut. Aber ich bin ja eher ein Freund der Kontinuität, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es funktioniert. Und ich wünsche mir ja nur eine gute Entwicklung für alle Vereine.
Ja, es wäre natürlich schön, weil bei der Austria sind wirklich viele junge Österreicher momentan am Spielen, sage ich mal, die entwickeln sich auch gut. Es wäre wirklich schade, wenn jetzt ein Investor kommt und dann halt seine Spieler, die über irgendeinen Manager vielleicht kommen, untergebracht werden. Es kann genauso sein, keine Ahnung, wenn der Investor jetzt, sagen wir, aus den Emiraten kommt oder Saudi-Arabien oder woher auch immer, dass der vielleicht auch einfach den Verein als Plattform nutzen will, um eben Spieler aus der Region irgendwie in Europa zu etablieren und aufzubauen. Ich meine, das kann ja alles passieren. Ja, wie gesagt, man kann ja in Österreich recht viele Ausländer auch einsetzen, das darf man auch nicht vergessen. In Belgien ist es, hat man noch eine größere Zahl an Nicht-EU-Spielern. Deshalb sind auch sehr viele Investoren natürlich hier in Belgien eingestiegen. Aber ja, das wird man alles sehen. Also das sind alles so Dinge, da geht es ja im Endeffekt ja auch immer um Geld und die Interessen vom Investor. Weil kein Investor steigt einfach ein und rettet jetzt irgendeinen österreichischen Fußballverein. Es hätte auch, ich meine, ganz ehrlich, Mattersburg hätte ja auch genauso ein Verein sein können. Nur das war einfach viel zu kurzfristig. Ich weiß, dass da einige Investoren auch interessiert dran waren, aber das war einfach ja viel zu kurzfristig, dass man das über die Bühne bringt. Vor allem, wie der Herr Kretschmer auch gesagt hat, diese Verhandlungen ziehen sich ja in die Länge. Wenn man überlegt, es geht ja schon fast ein Jahr oder länger, wie die mit, seit die angefangen haben, so einen Investor zu suchen. Und vor allem in der Region, wo sie gesucht haben, sage ich einmal, da muss halt vieles face-to-face passieren im Mittleren Osten. Und natürlich aufgrund von Corona hat sie da eben alles verzögert. Und ja, also es hat wirklich lange gedauert. Ich war ja auch in dem Raum tätig und habe auch erst im Juli dann wieder mit dem Flieger raus können. Also da haben sie sicher das hat sie sicher einige Monate gekostet. Man muss aber auch sagen, das war vielleicht sogar gut, weil dadurch hat der Peter Stöger wirklich Zeit gehabt, dass er die Mannschaft wirklich gut aufbaut, junge Spieler einbaut, dass man quasi Altlasten mehr oder weniger abgibt. Also so gesehen, wie er gesagt hat, ist die sportliche Entwicklung von der Austria ist durchaus positiv, würde ich sagen.
Ja, und wenn jetzt Marco Djuricin war jetzt noch nicht im Kader, der soll jetzt langsam herangeführt werden, der spielt jetzt bei den Young Violets anscheinend am Wochenende, hat glaube ich Peter Stöger gesagt, ich glaube Stöger war das, und soll dann so ab nächster Runde oder übernächster Runde tatsächlich so langsam einsteigen. Der könnte natürlich auch noch irgendwie was einbringen, den haben wir ja da oder dort schon ganz gut gesehen. Ich habe mir da die Statistiken im Markt geschaut und denkst, der hat die letzten Jahre eigentlich immer, wenn er gespielt hat, war der eigentlich immer in Ordnung, ist mit 28 jetzt noch nicht ganz alt. Also der könnte da schon noch was reinbringen.
Ja, und hat natürlich Riesenpotenzial. Ich kann mich erinnern, also wie er zu Salzburg gekommen ist, war interessanterweise eine Abordnung von Red Bull gerade in Katar, in Doha. Da habe ich ein bisschen was von den Verhandlungen auch live mitbekommen und die waren eigentlich auch sehr überzeugt, dass der natürlich ihnen auch helfen wird. Und ja, er hat jetzt bei Salzburg vielleicht nicht den großen Durchbruch geschafft, wie es erwartet hat. Er hat aber, wie du sagst, bei anderen Vereinen durchaus gut gespielt, auch in England in der zweiten Liga. Und ja, ich glaube, für seine Verhältnisse hat er sicher eine gute Karriere gemacht. Ich meine, man darf nicht vergessen, er war schon als junger Spieler in Deutschland bei Hertha, hat dort auch schon gespielt. Also ja, er hat sicher eine größere Karriere gemacht als viele anderen mit einem ähnlichen Talent, muss man sagen. Und es ist interessant, wie gesagt, er ist auch noch zu alt, also er kann noch einige Jahre spielen. Und in Österreich traue ich ihm schon zu, dass er auch, keine Ahnung, seine 15 Tore pro Saison wieder schießt.
Ja, bin ich voll bei dir.
Die Austria hat ja auch einen georgischen Spieler geholt für die Young Violet.
Ja, das ist ja der, wo man vermutet, oder? Dass der.
Genau, dass der Vater der Investor ist. Jetzt könnte man die Gegenthese aufstellen, dass wenn Marco Djuricin kommt, wird Gogo Djuricin der logische Trainer dann.
Das ist schön. Schöne These. Ja, gut, also das ist da, also sollte diese Nachspielzeit veröffentlicht werden als Podcast, wird es der Titel. Gogo Djuricin, neuer Austria-Trainer? Fragezeichen. Fabio Schaubs kühne Thesen.
Ich gebe Andreas aber vollkommen recht. Also das ist ein Prozess, der sich schon so lange zieht. Die Austria dürfte wirklich finanzielle massive Probleme haben und ja, im Endeffekt sitzt der Investor natürlich am längeren Ast und die Zeit spielt ja gegen die Austria. Und irgendwann wird man halt sagen müssen, na gut, jetzt machen wir es, kommt auch die Lizenzierung. Wobei, die werden vermutlich eh noch aufgelockert, das Lizenzierungsverfahren, weil so werden wir für erste, zweite Liga nicht genug Vereine finden, einfach aufgrund von der Corona-Situation. Aber die Austria dürfte schon massive Probleme haben und das ist halt immer das Problem, wenn man dann muss, dann kann man eben nicht garantieren, was passiert. Und ich glaube, das Gefährlichste wäre, wenn man wirklich dann am Trainerstuhl was verändern würde.
Und man darf ja eines nicht vergessen, wenn ein Verein finanzielle Einbußen hat und Probleme, das natürlich wirkt sich auch auf den Kader und die Qualität aus, aber das ist eigentlich nur das, was wir in der Öffentlichkeit sehen. Man darf ja nicht vergessen, wie viele Leute bei so einem Verein arbeiten, sei es jetzt in der Administration, in der Akademie und so weiter. Also wenn es einem Verein wirklich schlecht geht, dann sieht sie ja das bis unten durch und meistens sind es ja eh die Leute dort ganz unten in der Kette, die als Erster mehr oder weniger drunter leiden müssen. Das heißt, ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn die Austria wirklich so finanzielle Probleme hat, dass jetzt bald was passiert, dass einfach das wieder auf stabilen Beinen steht. Und dann wird man eh sehen, was dann sportlich möglich ist oder was für Ziele dann einfach in den nächsten Jahren drinnen sind.
Ja, na absolut. Und ich glaube auch, dass die Austria, um das Ganze noch einmal zusammenzufassen, auf einem guten Weg ist eigentlich, wenn sie das kontinuierlich fortführen können mit einem Geldgeber, der sich dem Weg anschließt, der nicht zu viel Unruhe reinbringt. Weil ich glaube, das Einzige, was der Verein einmal braucht, ist Ruhe. Und das hat man jetzt schon langsam geschafft. Und wenn jetzt einer kommt und wieder Unruhe reinbringt, wäre das halt das Gefährlichste. Aber es ist schön, dass man der Austria wieder beim Fußballspielen zuschauen kann. Es ist schön, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Und, ja.
Und wir wünschen Ihnen, dass man bald tatsächlich nur mal über Ihren Fußball redet und nicht nur um das Drumherum. Aber jetzt kommt ja dann im März die Lizenz. Eine Entscheidung ist im März noch nicht, oder? Im März ist die Unterlagen muss man einreichen. Bis März ist es nicht so? Ja, genau. Ich möchte noch kurz dazu sagen, dass ich ja davon geträumt habe, dass die Austria in Salzburg mit 5:1 gewinnt und Andi Ogres auf der Tribüne sitzt. Die habe ich, glaube ich, schon erzählt, Fabio. Das auch nochmal an dieser Stelle. Es ist nicht eingetreten, meine Träume werden leider nicht mehr wahr. Aber es ist in Ordnung. Und eigentlich haben wir jetzt schon eine ganze Halbzeit Nachspielzeit. Das ist jetzt wirklich viel. Ich muss jetzt dann leider schon langsam los.
Ja, na gut. Wenn das so ist, dann vielen Dank an alle, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Ganz kurz möchten, wenn irgendwer noch schnell was sagen will, ein kurzes Statement, dann bitte jetzt die Hand
nehmen. Ein kurzes Statement habe ich noch zum Thema Nachspielzeit. Ich kann mich erinnern an eine Europapokalpartie, vielleicht kann sich der Peter auch erinnern, zwischen FC Tirol und Celtic Glasgow. Eine ganz enge Partie, also Tirol hat das Heimspiel 2:1 gewonnen. Ich glaube, das Auswärtsspiel ist dann 5:3 oder so für Celtic ausgegangen, aber die haben, glaube ich, auch über 10 Minuten nachgespielt.
Da hat der Meierlieb damals noch gespielt, stimmt das?
Meierlieb war dabei, also nach dem Spiel ist er dann gewechselt zu Sheffield Wednesday, soweit ich mich erinnern kann. Aber auffälliger war in dem Spiel eigentlich François Severin, der eigentlich ein sehr gutes Tor geschossen hat und eigentlich die Partie entscheidend hätte können. Und natürlich Matchwinner war natürlich Henrik Larsen für Celtic damals.
Ah, wundervoll, eine Legende. Da gibt es ein wundervolles Video von, nein, es ist eigentlich nicht wundervoll, ein total dramatisches Video, wie der sich sein Schienbein bricht. Kennt ihr das? Schrecklich.
Es ist halt immer die schwedische Liga irgendwie dabei.
Ja, es ist klar. Es ist immer so. Immer wieder als Svenskan. Ist er nicht Trainer der Larsson jetzt in der Allsvenskan?
Ich weiß nur, dass er gleich unter oder ist er nicht unter bei Barcelona unter Coman, glaube ich, Co-Trainer, wenn ich mich nicht täusche.
Wirklich?
Ich glaube. Aber wie gesagt.
Achtung, Achtung, ich google sicher nicht. Nein, tatsächlich, du hast völlig recht, der ist derzeit Co-Trainer beim FC Barcelona. Sensationell. Fabio Schaub, das Lexikon.
In diesem Sinne, schließen wir. Vielen Dank an alle, die dabei waren, die zugehört haben, die mitdiskutiert haben. Großartig, werden wir sicher wieder machen. Der Peter ist ja schon geübt in Clubhouse-Hosts anscheinend. Und
genau, ja, mein Ding.
Von meiner Seite hat man taugt und bis bald. Und nächste Woche kommt dann wieder die neue Podcast-Folge raus. Runde 55 wird es sein.
In diesem Sinne, guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.